Manche Gemeinden wirken nach außen lebendig, und doch ist etwas Grundlegendes gestört, das Vertrauen zu denen, die ihnen Gottes Wort dienen. In Korinth waren viele offene Probleme bereits bereinigt, aber im Hintergrund arbeitete der Zweifel an Paulus und an seinem Dienst. Fremde Lehrer hatten sich eingeschlichen, redeten von Jesus, vom Geist und vom Evangelium, und doch entfernten sie die Gläubigen innerlich von der schlichten Liebe zu Christus. An diesem Spannungsfeld zeigt sich, wie ernst es ist, wenn geistliche Autorität in Frage gestellt wird und wie Gott selbst seine Gemeinde durch das Evangelium wieder auf Christus als ihren einzigen Bräutigam ausrichtet. Judaistische Einflüsse und geistliche Kriegsführung. Paulus nimmt die judaistischen Einflüsse in Korinth nicht als bloße theologische Variante wahr, sondern als eine Front in einem unsichtbaren Kampf. Hinter den gelehrten Argumenten und dem scheinbar bibeltreuen Auftreten erkennt er geistliche Festungen. Er spricht von Vernunftschlüssen und allem Hohen, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und fügt hinzu, dass es darum geht, jeden Gedanken in den Gehorsam Christi gefangen zu nehmen. Damit entlarvt er die eigentliche Ebene des Konflikts, nicht zuerst Personen stehen sich gegenüber, sondern Deutungen, Überzeugungen, ganze Denkgebäude, die entweder Christus Raum geben oder ihn verdrängen. Die Judaisten wirkten nicht, indem sie die Gemeinde offen von Christus wegführten, sondern indem sie die Gnade mit religiösem Leistungsdenken vermischten und die Vertrauensbeziehung zwischen den Gläubigen und ihrem apostolischen Vater untergruben. In den Kapiteln 10 bis 13 befasst sich Paulus in der Tat mit dem Problem, das durch die Judaisierer verursacht wurde. Das bedeutet, dass er es hier mit den Judaisierern selbst zu tun hat, die ein ernstes Problem darstellten. Im Blick auf die Judaisierer sagt Paulus zunächst in Kapitel 10, dass die Waffen der Kriegsführung der Apostel nicht fleischlich sind, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Nach dem Wort des Paulus in 10 Stunden und 5 Minuten waren diese leeren Überlegungen und hohe Dinge, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Solche rebellischen Gedanken waren in die Korinther hineingetragen worden und hatten sie rebellisch gemacht. Daher war geistliche Kriegsführung nötig, um die Festungen der hohen Überlegungen niederzureißen und jeden Gedanken gefangen zu nehmen unter den Gehorsam des Christus. Bemerkenswert ist, wie Paulus in diesem Kampf vorgeht. Er verzichtet bewusst auf fleischliche Mittel, auf Manipulation, Drohung oder menschliche Selbstdarstellung und vertraut auf die Waffen der Kriegsführung, die nicht fleischlich sind, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Gottes Wort, in der Kraft des Geistes gesprochen, deckt die Quellen dieser Gedanken auf, richtet Herz und Nieren und weist alles zurück, was Christus relativiert. So wird sichtbar, wie gesundes Evangeliumswort die Atmosphäre in einer örtlichen Gemeinde verändert, Misstrauen verliert seine Macht, überhöhte Argumente werden ernüchtert und Christus wird als der lebendige Herr geehrt. Wo das geschieht, wird eine kranke Gemeinde nicht durch äußere Reformprogramme genesen, sondern durch eine innere Klärung. Gedanken kommen unter die sanfte, aber verbindliche Herrschaft Jesu. Diese Perspektive ermutigt dazu, geistliche Auseinandersetzungen nicht zu fürchten, sondern sie als Anlass zu nehmen, neu zu entdecken, wie tragfähig das Evangelium ist, wenn es in seiner Klarheit und Reinheit ausgesprochen wird. Geistliche Kriegsführung erscheint bei Paulus deshalb so nüchtern, weil sie von der Mitte her geführt wird, von Christus. Er verliert sich nicht in Spekulationen über die Strategien des Gegners, sondern richtet seinen Dienst darauf, dass die Gemeinde wieder klar sieht, wem sie gehört und wovon sie lebt. Indem er die falschen Gedankensysteme als Festungen benennt, würdigt er zugleich die Verantwortung der Gläubigen, ihre inneren Überzeugungen sind nicht belanglos, sondern Teil des Kampfes um Gottes Ehre. Dort, wo Herzen wieder lernen, Gottes Gnade zu glauben und ihrem Herrn zu vertrauen, werden Festungen leise, aber wirksam eingerissen. So lädt dieser Abschnitt dazu ein, das eigene Denken nicht misstrauisch zu beargwöhnen, sondern liebevoll unter das Licht Christi zu stellen. Der Herr, der Gedanken gefangen nimmt, tut es nicht als Despot, sondern als Bräutigam, der die Freiheit seines Volkes schützt. Wo sein Wort Gewicht bekommt, wird die Gemeinde nicht enger, sondern weiter, nicht härter, sondern klarer. Inmitten aller Auseinandersetzungen bleibt daher ein leiser Trost, der uns seinen Sieg zugesagt hat, ist derselbe, der unsere verwirrten Gedanken ordnet und uns Schritt für Schritt in den Raum seiner Wahrheit hineinführt. Während wir Vernunftschlüsse niederreißen und alles Hohe, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken in den Gehorsam Christi gefangen nehmen. Wer erkennt, dass falsche Lehre vor allem im Gedankenbereich ansetzt, gewinnt einen neuen Blick für den Wert klaren Evangeliums. Die innere Auseinandersetzung mit Stolz, Misstrauen oder selbstgemachter Frömmigkeit wird so Teil der geistlichen Kriegsführung, in der Christus durch sein Wort stille, aber tiefgreifende Siege erringt und Gemeinden erneuert. Falsche Apostel und der andere Jesus. Paulus zeichnet das Profil der judaistischen Lehrer mit ungewöhnlicher Schärfe. Er nennt sie falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Ihre Gefahr liegt nicht darin, dass sie Christus leugnen, sondern dass sie über ihn sprechen und doch einen anderen Inhalt einführen. Er sagt, denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Das erschütternde Moment liegt in diesem anderen, dieselben Worte, aber ein verschobenes Zentrum. Ihr Jesus führt zurück unter das Gesetz, ihr Geist bindet statt zu befreien, ihr Evangelium macht den Menschen groß und die Gnade klein. In 11, 13 bis 15 sagt er in Bezug auf die Judaisierer, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich in Apostel Christi verwandeln. Und kein Wunder, denn der Satan selbst verwandelt sich in einen Engel des Lichts. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener sich als Diener der Gerechtigkeit verwandeln, deren Ende wird nach ihren Werken sein. Vers 14 macht deutlich, dass Satan die Quelle der falschen Apostel ist. Sie folgen ihm in seiner Arglist, um Gottes Ökonomie zu vereiteln. Darin zeigt sich, wie fein die Täuschung sein kann. Paulus erklärt, und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an, es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Die Sprache des Lichts, der Gerechtigkeit und der Hingabe kann aus einem anderen Geist gespeist sein, wenn sie die einfache Zuflucht zum gekreuzigten und auferstandenen Christus verdrängt. So wird die Gemeinde nicht von außen zerstört, sondern von innen verschoben, weg von der Demut und dem Vertrauen auf Gottes Gnade, hin zu religiöser Selbstsicherheit, in der Leistung, Tradition und Zugehörigkeit zur eigentlichen Währung werden. Paulus begegnet dieser Verzerrung, indem er den wahren Christus neu vor Augen malt. Sein Dienst ist nicht darauf aus, Menschen an sich zu binden, sondern sie in die Freiheit des Evangeliums zu führen. Er ist bereit, als unkundig in der Rede zu gelten, solange die Erkenntnis Christi ungeschmälert bleibt. Echtes apostolisches Wirken ist daran zu erkennen, dass es keine verdeckten Interessen verfolgt, keine Menschen an Systeme fesselt, sondern sie in die unmittelbare Gemeinschaft mit Christus hineinführt. Falsche Apostel hingegen hinterlassen eine Spur von Bindung, Angst und subtiler Kontrolle, ihr anderer Jesus fordert viel und schenkt wenig. Diese Gegenüberstellung ist keine Einladung zur nervösen Verdächtigung, sondern ein Ruf zur inneren Nüchternheit. Wo das Evangelium in seiner Schlichtheit geglaubt wird, dass der Sohn Gottes uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, verliert der Schein des anderen Jesus seine Anziehungskraft. Der Geist der Gnade macht sensibel für alles, was die Freiheit der Kinder Gottes untergräbt. So wird die Gemeinde wachsam, ohne misstrauisch zu werden, und fest in Christus, ohne hart zu werden. Gerade in einer religiös überfüllten Welt bleibt es tröstlich zu wissen, der wahre Jesus bleibt derselbe, und wer ihm vertraut, wird von seinem Licht bewahrt, auch wenn viele Stimmen gleichzeitig von ihm reden. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das gut. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an, es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen, und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Wer die feine Differenz zwischen dem wahren Christus des Evangeliums und einem religiös überformten anderen Jesus erkennt, lernt, Worte und Inhalte zu unterscheiden. In dieser Unterscheidung liegt keine Härte, sondern Schutz, die Gnade Christi gewinnt an Tiefe, das Herz wird von unnötiger religiöser Last befreit, und die Beziehung zu ihm wird klarer, einfacher und tragfähiger. Die Gemeinde als reine Jungfrau für den einen Bräutigam. Mitten in der Auseinandersetzung um Autorität und Lehre öffnet Paulus einen überraschend zarten Blick auf die Gemeinde. Er schreibt, denn ich bin eifersüchtig um euch mit Gottes Eifersucht, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch Christus als eine reine Jungfrau darzustellen. Plötzlich steht nicht mehr die Struktur der Gemeinde im Vordergrund, sondern ihr Wesen, sie ist eine verlobte Jungfrau, einem einzigen Bräutigam zugehörig. Paulus versteht seinen apostolischen Dienst wie den eines Freundes des Bräutigams, der die Braut diesem einen Mann zuführt. So heißt es von Johannes dem Täufer, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihn hört, freut sich mit Freuden über die Stimme des Bräutigams. Wahrer Dienst an der Gemeinde zielt genau darauf, Christus kostbar zu machen, damit die Liebe der Gläubigen ungeteilt auf ihn gerichtet bleibt. In Vers 2 fährt Paulus fort, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus darzustellen. Dieser Eifer lässt sich mit der Eifersucht eines Ehemannes gegenüber seiner Frau vergleichen. Das Wort Jungfrau in diesem Vers bedeutet, die Braut für den Bräutigam zu sein, die Frau des Lammes. Durch das Ertönen des Wortes, das in Vers 2 aufgezeichnet ist, wird Satan besiegt und alle Judaisierer werden zunichte gemacht. Vor diesem Hintergrund gewinnt auch die Warnung in 2. Korinther Kapitel 11 Vers 3 ihre Tiefe, ich fürchte aber, dass vielleicht, so wie die Schlange Eva durch ihre List betrog, eure Gedanken verdorben werden, hinweg von der Einfalt und Reinheit Christus gegenüber. Die Gefahr liegt nicht zuerst in spektakulären Irrlehren, sondern in der schleichenden Verdorbenheit der Gedanken, die die ungeteilte Ausrichtung auf Christus trübt. So wie Eva den Worten der Schlange Vertrauen schenkte und dadurch die Güte Gottes in Frage stellte, so kann auch eine Gemeinde innerlich von der einfachen, liebenden Hingabe an Christus abgelenkt werden, durch religiöse Komplexität, geistlichen Stolz oder die Fixierung auf Menschen. Die reine Jungfrau beginnt dann, anderen Stimmen Raum zu geben und verliert die Klarheit ihres Blickes auf den Bräutigam. Doch über dieser ernsten Warnung liegt eine große Verheißung. Das Bild der Braut durchzieht die Schrift bis zur Vollendung, lasst uns fröhlich sein und jubeln und lasst uns ihm die Herrlichkeit geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Paulus weiß, diese Braut wird ans Ziel kommen, Christus wird sich nicht mit einer halbherzigen Gemeinschaft zufrieden geben. Darum ist seine göttliche Eifersucht kein kalter Kontrollimpuls, sondern Ausdruck der leidenschaftlichen Liebe Gottes, der sein Volk für sich gewinnen und bewahren will. In dieser Perspektive bekommt die Treue der Gemeinde ein neues Gewicht, nicht als moralische Selbstleistung, sondern als Antwort auf die treue Liebe des Bräutigams. Wer sich als Teil dieser einen Braut versteht, beginnt, Lehre, Dienst und Gemeindeleben an einer einfachen Frage zu prüfen, führt mich das näher zu Christus, vertieft es die Liebe zu ihm, stärkt es die innere Reinheit ihm gegenüber. Wo das der Maßstab wird, verlieren rivalierende Loyalitäten an Zugkraft. Die Einfalt des Blickes auf den einen Bräutigam befreit aus vielerlei inneren Zerrissenheiten und schenkt eine stille, aber tiefe Freude. In dieser Freude darf die Gemeinde ihren Weg gehen, angefochten und doch getragen, wissend, der, dem sie verlobt ist, führt sie durch alle Spannungen hindurch zu dem Tag, an dem seine Liebe sichtbar zur Vollendung kommt. Denn ich bin eifersüchtig um euch mit Gottes Eifersucht, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch Christus als eine reine Jungfrau darzustellen. Ich fürchte aber, dass vielleicht, so wie die Schlange Eva durch ihre List betrog, eure Gedanken verdorben werden, hinweg von der Einfalt und Reinheit Christus gegenüber. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihn hört, freut sich mit Freuden über die Stimme des Bräutigams. Darum ist diese meine Freude zur Fülle gelangt. Die Sicht der Gemeinde als reine Jungfrau für den einen Bräutigam verwandelt den Umgang mit Lehre und Praxis, nicht der äußere Eindruck, sondern die Frage nach der vertieften Liebe zu Christus wird entscheidend. So wächst eine innere Aufmerksamkeit für alles, was diese Liebe trübt, und zugleich ein stilles Vertrauen, dass der treue Bräutigam seine Braut durch seine eigene Liebe bewahrt und ans Ziel bringt. Herr Jesus Christus, du bist der wahre Bräutigam deiner Gemeinde, und wir danken dir, dass du uns als deine reine Jungfrau zu dir gezogen hast. Bewahre unsere Gedanken vor allem, was uns von der schlichten, reinen Hingabe an dich ablenken will, und entlarve jede Stimme, die deinen Namen benutzt, aber unser Herz von dir wegführt. Stärke in uns das Vertrauen zu deinem Wort und zu dem Dienst, durch den du dich selbst deiner Gemeinde mitteilst, damit wir nicht von fremden Lehren hin- und hergetrieben werden, sondern innerlich ruhig und fest in dir bleiben. Fülle uns neu mit der Liebe des Heiligen Geistes, damit unsere erste Liebe zu dir bewahrt und vertieft wird und dein Name in deiner Gemeinde geehrt wird. Amen.